Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Ich weiß nicht, ob es einen schöneren Sound gibt als das Einschenken von Kaffee. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Kicker Meets The Zone, der frühesten Ausgabe, die es jemals von Kicker Meets The Zone gegeben hat und hoffentlich auch der frühesten Ausgabe, die es jemals geben wird. Es ist 8.30 Uhr. Wer Benny Zander und mich ein bisschen kennt, der weiß, dass das für uns quasi mitten in der Nacht ist. Aber was tut man nicht alles? Benny, glaube ich, versucht diese Anfangsmoderation zu nutzen, um nochmal einen Powernap zu machen. Ich kann euch sagen, wir freuen uns auf eine tolle Folge, auf Rufen Schröder. Das ist der Mann, der schuld ist, dass wir hier so früh senden. Da kommen wir gleich zu. Aber ich hoffe, dass Benny jetzt so weit fit ist, dass wir mit diesem Podcast starten können. Benny.
Hallo, guten Tag, meine Herren. Ich dachte erst, was macht denn der Schütter? Ihr müsst euch das so vorstellen, der Schütter sagt, hier, ich hab mir was überlegt für den Einstieg. Und dann klingt das erstmal so, als hat er das Mikro mit auf Toilette genommen.
Das war die Morgentoilette.
Es war wirklich kurz, ich wusste nicht genau, was hier passiert. Mein Gott, es ist wirklich früh, 8.30 Uhr. Also, oh, aber gut, das ziehen wir jetzt durch. Also, das wird jetzt hier so eine Morningshow-Nummer heute.
Da sind wir Profis. 8.30 Uhr, kennen wir nix. Rufen Schröder hat gesagt, oder beziehungsweise man hat uns ausrichten lassen, dass Rufen Schröder sich freut, mit uns zu sprechen, aber weil der Mann voll mit Terminen ist, als sportlicher Leiter bei Mainz 05, hat er nur natürlich ein engeres Zeitfenster als in unserem Lotterleben. 8.45 Uhr ist das abgesprochene Interview geplant. Das heißt also, wir mussten uns mal ein bisschen früher rausschälen, aber meine Güte, was macht man nicht alles? Außerdem, Benny, du hattest gerade frisch Urlaub, du solltest keinen Schlafmangel haben.
Nee, definitiv. Kannst du aber auch die Uhr nachstellen, dass ich im Urlaub definitiv um 8.30 Uhr nicht an einem einzigen Tag wach war. Ich bin tatsächlich ein bisschen in Andalusien durch die Gegend gecruised. Da war teilweise sehr schönes Wetter in Sevilla, 25 Grad. Ich habe einen leichten Sonnenbrand mitgebracht aus dem Urlaub. Von daher ist es tatsächlich, also ich bilde mir ein, dass es mir auch heute leichter gefallen ist, so früh aufzustehen, als das normalerweise der Fall wäre. Ich habe die Tanks nochmal vollgepackt und du wiederum warst umtriebig in der Länderspielpause, beziehungsweise in der Länderspielpause aus Kicker Meets The Zone-Sicht, denn du warst gestern, wo habe ich dich da wieder gesehen? Hast du wieder im Free-TV rumgetrieben? Im Doppelpass saß er, der feine Herr.
Ich bin mal wieder ins große Fernsehen gegangen, also im Anschluss an die Länderspielpause, so muss man es ja sagen, ja. Denn der vergangene Spieltag ist ja mittlerweile abgeschlossen und ich war mal wieder zu Gast bei den Kollegen von Sport1, war ganz nett, mit Max Eberl, vom weiterhin Tabellenführer Borussia Mönchengladbach, vielleicht können wir damit anfangen, denn er war schon mal besser gelaunt, verständlicherweise, denn ausgerechnet an diesem Spieltag verlieren die Fohlen, die doch sonst so guten Fußball gespielt haben, gegen Union Berlin. Und trotzdem ist Max Eberl natürlich jemand, den wir nicht umsonst auch noch auf unserer langen Liste haben hier für Podcast-Gäste, denn er hat da sehr, sehr schöne Sachen gesagt und das mit seiner ihm eigenen Art auch sehr, sehr ehrlich und authentisch erklärt. Zum Beispiel, dass diese Niederlage gegen Union jetzt auch kein Weltuntergang ist. Er hat gesagt, die Unioner haben das sehr, sehr gut gemacht, haben dieses Spiel ja zu Hause 2-0 gewonnen. Und ja, vielleicht, das war ganz interessant, das weiß ich gar nicht, ob er das on air gesagt hat oder ob er das so in der Werbepause mal rübergesteckt hat, auch ganz, ganz wichtig, weil die letzten Wochen fast schon zu gut liefen aus Gladbacher Sicht, fand ich interessant, kannst du vielleicht nachvollziehen, er meinte, wenn man so beim Training zugeschaut hat und wenn er dann mit Marco Rose, dem Cheftrainer, geredet hat, dann gab es schon so früh in der Saison Momente, in denen beide gesagt haben, wow, das ist fast schon zu perfekt. Man findet gar, also es ist viel schwerer, jetzt Ansätze zu finden, den Jungs nochmal da und da Verbesserungsvorschläge zu machen und hier konkret Punkte anzusprechen. Vielleicht ist es dann sogar mal ganz gut, also das hat er zumindest so andeutungsweise gesagt, wenn du einen kleinen Schuss vor den Bug bekommst. Die Gladbacher haben jetzt definitiv ein bisschen was zu arbeiten, denn sie haben eben gegen den Aufsteiger Union relativ glatt verloren. Kannst du nachvollziehen, dass das vielleicht manchmal gar nicht so schlecht ist?
Naja, das geht uns ja in diesem Podcast hier, wenn wir ehrlich sind, auch ähnlich. Wenn wir das Gefühl hatten, wir haben eine sehr gute Folge gemacht, dann ist den Hörern in der Woche drauf aufgefallen, was ist denn mit den Jungs heute los? Die verhaspeln sich ständig, die stellen schlechte Fragen. Das machen wir natürlich mit Absicht, liebe Hörer, um so ein bisschen auch das Expectation Management zu betreiben. Und von daher kann ich das absolut nachvollziehen. Ich möchte übrigens, du saßt also im Doppelpass neben Max Eberl, ich möchte mit dem Tweet der Woche beginnen von einem gewissen Mann mit dem Namen Brazzo_Masterclass, schöner Name, wie ich finde, auf Twitter, der nämlich ich habe dann natürlich, ich konnte den Doppelpass jetzt nicht verfolgen, weil ich dann selbst auch schon wieder kurz davor war zu arbeiten, aber ich habe dann einmal gedacht, ach komm, wenn dein Buddy Schlüter im Dopa ist, dann guckst du mal, was Twitter so an Reaktionen raushaut. Und dann habe ich Folgendes gefunden. Bratzo-Masterclass twittert, während der Doppelpass läuft, Zitat, wer ist dieser Nagelsmann-Fake neben Eberl? Und ich könnte mich jetzt schon wieder, ich reiße mich gerade sehr zusammen, ich könnte mich jetzt schon wieder weghauen darüber. Es fällt den Leuten immer mehr auf, Schlüdenmann, du hast das jetzt schon mehrfach, glaube ich, gehört, dass du eigentlich als Doppelgänger von Julian Nagelsmann so in der Elf-Freunde-Kategorie bei der Geburt getrennt durchgehst.
Ziel muss allerdings sein, dass wenn Julian Nagelsmann in den nächsten Jahren öffentlich auftritt, die Leute schreiben, wer ist dieser Alex Lüter-Fake, der da in der Bundesliga umherrscht. Das ist so mein Life-Goal. Arbeite ich weiter hart dran. Ich kann noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern. So ein Doppelpass funktioniert ja weiterhin mit dem Phrasenschwein in der Mitte. Max Eberl musste richtig blechen, musste sich am Ende, und das beschreibt schon sehr, sehr viel, von Mario Basler noch ein paar Münzen leihen, weil er selber nicht mehr genug hatte. Wobei, wie gesagt, seine Aussagen waren sehr konkret und eben mit dieser typischen Eberlschen Ehrlichkeit, ist ihm nur ab und zu halt eine Phrase rausgerutscht. Ich habe keine Phrase gesagt, und jetzt darf man nicht denken, dass man dann da Geld spart, denn es funktioniert tatsächlich hinter den Kulissen so, dass die Assistentin, die diese Sendung betreut, bevor man dann ins Publikum oder beziehungsweise auf die Bühne geht, wenn man das so sagen will, fragt, ja, haben Sie genug Münzen oder wollen Sie noch ein bisschen was wechseln? Dann gebe ich einen 10-Euro-Schein hin, dann kriegt man die Münzen, legt die vor sich auf den Tisch, und wenn du am Ende der Sendung, so wie ich es diesmal hinbekommen habe, komplett ohne Phrase rausgehst, dann sagt so ein Mario Basler, hier Schlüter, ist für einen guten Zweck, pack rein da. Und dann war ich die 10 Euro doch wieder los. Aber vielleicht ist es auch richtig so.
Ja, es ist natürlich richtig
so. Hat nur keiner gesehen.
Ja, gut, dass du es jetzt an dieser Stelle nochmal erwähnst, dass die Leute wissen, dass Alex Schlüter auch natürlich ein absoluter Wohltäter ist.
Genau, das ist schon wichtig. Also Spenden für einen guten Zweck ergibt für mich nur dann Sinn, wenn man es spätestens im eigenen Podcast nochmal erwähnen kann. Das ist meine Meinung.
Ja,
absolut. Euer Julian Nagelsmann-Verschnitt.
Absolut. Oh, wer ist dieser Nagelsmann-Fake? Ich komme nicht drüber weg. Das muss ich auch direkt an screenshotten und twittern, weil ich das einfach zu lustig fand. Ja gut, also lass uns ein bisschen darüber sprechen. Union natürlich, das ist mal tatsächlich ein Ausrufezeichen, zu Hause die Gladbacher zu besiegen. Ich habe von diesem Spiel noch ganz präsent, vielleicht du auch, das 1:0 für Union Berlin, diesen ästhetisch unglaublich tollen Kopfball von Anthony Uja mit so viel Wucht. Er steht erst in der Luft. Das sind so Momente, wo ich mir doch manchmal denke, ach Mensch, wärst du doch ein besserer Kopfballspieler gewesen, weil das sieht so gut aus, wenn ein Offensivspieler genau geplant, die Flanke war natürlich auch perfekt von der linken Seite, und er springt hoch, er steht dann so ein bisschen in der Luft und dann nickt er den mit so einer Körperspannung,
Aber mit einer Körperspannung,
ne, und einer Wucht auf den kurzen, dass der Hüter gar nicht mehr großartig reagieren kann, das ist mir so total hängen geblieben von diesem Spiel irgendwie.
Ja, wenn man mit Max Eberl über diese Szene spricht, dann ist dem mehr hängen geblieben, dass Dennis Zakaria vorher den Ball im Spielaufbau verliert und man so überhaupt diese Chance zulässt. Das ist dann ganz interessant, weil ich fand den Angriff insgesamt, auch die Flanke war ja sehr schön, fand ich von Union super gespielt. Hat er auch anerkannt, aber natürlich sieht man das so ein bisschen durch die Fohlenbrille. Ich glaube, bei Gladbach müssen wir jetzt aber keine Alarmglocken läuten. Das ist jetzt mal so passiert, und wie gesagt, ich finde den Ansatz sogar ziemlich interessant, dass das vielleicht sogar auf eine Art und Weise positiv sein kann, dass man jetzt in der nächsten Trainingswoche und vor den nächsten Spielen da ein paar klarere Punkte hat, wo sich die Jungs noch mal ein bisschen zusammenreißen müssen. Sehr viel schlechter lief's beim FSV Mainz 05 in den letzten Wochen. Ihr habt's mitbekommen, viele, viele Niederlagen, gerade die Defensive hat unglaublich was zugelassen. Rufen Schröder hat die Reißleine gezogen, hat Sandro Schwarz beurlaubt. Achim Bayerlorzer ist neu, nachdem er selber ja gerade bei den Kölnern entlassen wurde. Sie spielen am Sonntag gegen Hoffenheim, die zuletzt brutal gut gespielt haben. Und auf einmal ist alles anders. Benni, wie verrückt ist Fußball?
Ja, das sind natürlich die Geschichten, die schreibt nur dieser wunderbare Sport. Ich schicke dir dann die 2 Euro, die du dann beim nächsten Mal mit ins Phrasenschwein reindrücken kannst, die schicke ich dir nachher noch rüber. Zumal, wenn man ja auch noch drüber nachdenkt, dass der letzte Gegner von Bayer Lorzer als Köln-Trainer der neue Gegner von Bayer Lorzer als Mainz-Trainer dann gewesen ist mit dem FSV Mainz 05. Und wenn du dir dann den Spielverlauf anguckst, ja, die Mainzer gehen in Führung, Öztunali, 33. Minute 1-0. Und dann gibt es eine rote Karte, nachträglich von Gelb auf Rot abgegradet, dank VAR, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für Baku. Und du denkst dir, okay, die haben jetzt die Führung, neuer Trainer, vielleicht der eine oder andere weiß noch gar nicht so genau, so viel Zeit hat er in der Länderspielpause jetzt auch nicht gehabt. Die Hoffenheimer spielen zu Hause, die werden jetzt in die zweite Halbzeit reingehen und dann wird das noch ein anderes Spiel werden. Es wurde auch ein ganz anderes Spiel. Am Ende steht es 5-1 für Mainz. Ich meine, was ist das denn? Die spielen eine komplette Halbzeit in Unterzahl, machen dann 4 Tore in der zweiten Halbzeit. Eins davon ein Eigentor durch die Hoffenheimer. Das war dann das 2-0, was das Ganze auch nochmal ein bisschen befeuert hat. Aber das war schon krass. Und ich meine, wir haben das bei Frankfurt gegen Wolfsburg ja auch gesehen, wie, und wir sehen das immer mal wieder ja in dieser Saison, Stüdemann, dass Mannschaften in Unterzahl jetzt nicht unbedingt so spielen wie eine Mannschaft in Unterzahl. Ne? Was habe ich gelesen? Sven Metzger hat auf Twitter geschrieben, in Zukunft wird der eine oder andere Bundesligist beantragen, dass er zu 10 das Spiel beginnt, weil das offenbar ein ganz guter Trend ist aktuell.
Ja, mit dem Makel, dass man da dann außen vor gelassen hat, dass es natürlich schon eine Führung gewesen ist und dass du dann ganz anders spielen kannst. Also mit einem Mann weniger eine Führung verteidigen, ist das völlig anderes, als mit 0-0 mit einem Mann weniger ins Spiel zu gehen. Aber vielleicht hat der Sven das auch gar nicht so ernst gemeint. Wir haben uns ja trotzdem Gedanken gemacht, ist ja klar. Also da passiert auf einmal so eine komplette Kehrtwende. Dann kommt natürlich wieder so ein Begriff wie dieser Trainereffekt in den Raum. Sandro Schwarz, von uns beiden hochgeschätzt, weg. Bayer Lorzer kommt hin und sie legen da sowas aufs Parkett. Ich nehme euch mal mit rein. Wir haben begonnen, wissenschaftliche Studien zu entwerfen. Wir sind an Hochschulen gegangen, haben mit Professoren geredet, haben versucht, diesem ganzen Phänomen irgendwie auf den Grund zu gehen. Und dann ist uns heute Morgen eingefallen, wir können auch einfach Rufen Schröder anrufen. Und das machen wir jetzt.
So, da ist er auch schon bei uns in der Leitung. Ich sage einen wunderschönen guten Morgen. Das sagen wir sehr selten in diesem Podcast tatsächlich. Wir zeichnen heute sehr, sehr früh auf und freuen uns, dass Rufen Schröder um noch nicht mal 9 Uhr für uns zur Verfügung steht. Hallo Rufen Schröder.
Ja, guten Morgen, guten Morgen.
Also es ist tatsächlich so, Sie reden hier mit zwei, wie soll man das sagen, Morgenmuffeln der allerersten Güte. Wir haben dadurch, dass wir ja so ein Lotterleben als Sportreporter führen, haben wir ja den Vorteil, dass wir ganz selten richtig früh aufstehen müssen. Wie ist denn das bei Ihnen tatsächlich als Manager, Sportdirektor? Wann beginnt denn so ein Arbeitstag normalerweise?
Ja, das sind ja immer die klassischen Fragen und man möchte dann auch immer gerne die Wahrheit sagen, aber tatsächlich ist es so, dass wenn man Kinder dann auch kleinere Kinder zu Hause hat, dann ist es einfach von vornherein schon so aus der Familie heraus, dass man dann gehend früh raus muss und dann verbleibt man nicht zu Hause, sondern es ist so, dass man direkt dann quasi durchfährt. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich dahingehend eigentlich mal so einen Ablauf habe, dass es dann morgens um 8 Uhr losgeht. Das hat nichts mit Streber zu tun oder sonstiges, aber bin halt ganz gerne ein bisschen früher im Büro, dann hast du so ein, zwei Stunden, wo du einfach deine Dinge im Vorfeld schon mal abwickeln kannst, wo nicht so viel Telefonverkehr in dem Sinne ist und dann geht der Ablauf ja auch los und heute haben wir ja auch dann quasi den ersten Tag nach dem Spiel und von daher ist dann eh so, dass der Ablauf dann gleich ist, ab in die Kabine, nochmal alle begrüßen, dann gleichzeitig mit dem Coach natürlich auch schon nochmal sprechen und von daher sind das so die normalen Abläufe, Spielersatztraining schaut man sich dann auch an, das fällt natürlich nach so einem Spiel wie gestern dann deutlich leichter als in den letzten Wochen und aber das ist so der Ablauf eigentlich, dass man so 8 Uhr im Büro ist und dann beginnt das Ganze und wird dann natürlich je nach Phase, ob Transferphase oder normale Bürophase, sind dann die Abläufe.
Aber vielleicht können Sie mir da ein bisschen Hoffnung machen, weil ich bin ja bislang noch kein Familienvater. Sind Sie vom Naturell früher mal ein Morgenmuffel gewesen und gewöhnt man sich einfach um?
Nee, da habe ich zum Glück dieses morgenmuffelig sein habe ich eigentlich nicht. Habe so das Thema so die ersten 10 Minuten nach dem Aufstehen, klar, bisschen wirr, so ein bisschen suchend, ja, wie es dann losgeht, Zahnbürste rein, aber dann ist es schon so, dass mit dem ersten Kaffee eigentlich das schon losgeht und dann geht es eigentlich so in diese positive Spur, so los geht's, was erreichen zu wollen. Das habe ich zum Glück nicht, kenne aber einige, die das genau andersrum haben und den geht man so ein bisschen aus dem Weg, aber Ihnen beiden natürlich nicht, ist ja klar.
Ich muss schon sagen, beeindruckend, was Sie uns da so erzählen, aber wir haben natürlich für Sie uns auch noch gerade mal 9 Stunden Schlaf aus dem Bett geschält.
Das geht aber. Das ist ja, 9 Stunden Hut ab, top.
Dankeschön, aber ich bin der Meinung, man hört es uns auch an. Sie haben gestern ja auch noch lange gearbeitet, wenn man das so möchte, denn es wurde noch Bundesliga gespielt. 5-1 gegen Hoffenheim. Die Geschichte ist natürlich so ein bisschen wie gemalt, neuer Trainer und auf einmal so eine Nummer. Haben Sie selber eine Erklärung, wie da auf einmal so ein verändertes Gesicht, so ein Spiel zustande kommen konnte?
Ja, ich habe es gestern, glaube ich, schon mehrfach auch gesagt und auch den Mitteilungen, die man dann natürlich auch bekommt, deutlich natürlich mehr, wenn es positiv ist, als wenn es negativ ist. dass der Fußball eigentlich manchmal auch nicht zu erklären ist und echt verrückt ist. Und dahingehend natürlich, da es halt nicht vorhersehbar ist, wir den Fußball auch in dem Sinne dann auch so lieben, ne? Weil genau solche Ergebnisse auf einmal dann zustande kommen und du denkst dir, das ist ja unglaublich. Nee, so richtig nicht. Natürlich ist dann so, wenn es dann natürlich so eine unpopuläre Entscheidung dann auch gibt, dass man sich dann auch einvernehmlich vom Trainer dann auch trennt, dann ist es halt einfach so, dass man natürlich schon oft auf gewisse Dinge, die dann passieren, weil wir natürlich auch kennengelernt haben, generell im Sport, aber auch durch den Fußball, dass der Kopf natürlich eine unglaubliche Rolle spielt. Manchmal ist es wirklich schwer erklärbar, ist ein neuer Trainer dann vor Ort, mit einer vielleicht anderen Ansprache, du hast einfach einen anderen Ablauf in der Woche. Und schon ist der eine oder andere natürlich dann auch so ein bisschen mehr noch angepiekst. Du hast diesen Konkurrenzkampf, der in der Woche dann nochmal deutlicher zu spüren war. Der war vorher auch da. Nur jetzt ist es halt so, dass gerade auch Spieler, die vielleicht nicht so gespielt haben, sich jetzt Hoffnung machen. Es gibt ein neues System, Hoffnung machen. Es gibt eine andere Ausrichtung. Und schon hast du ja den ganzen Laden nochmal anders am Laufen. Es ist manchmal wirklich grotesk, weil einfach man sich auch denkt, auch der von außen, der Außenstehende und wir uns auch, ist die gleiche Mannschaft. Und dann sind so Momente, wie gestern, wo du ja einfach deutlich mehr Matchglück auch hast, ich sag mal, als in den letzten Wochen. Auch das ist nicht erklärbar. Und dann kommt also selbst mit 10 Mann 4 Tore zu schießen, das ist ja dann, das kommt nochmal oben drauf. Völlig verrückt. Ja, trotzdem nehmen wir es natürlich auch gerne an, denn für uns waren es die letzten Wochen einfach nicht einfach, gerade im Gesamten. Weil wir wirklich auch mit unseren Protagonisten einfach sehr, sehr vertrauensvoll und überzeugend zusammenarbeiten. Und man trennt sich nicht gerne dann auch von einem Cheftrainer und gerade Sandro, der so 2,5 Jahre wirklich mit Herzblut sehr, sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert hat, dann ist es echt Wahnsinn, dass es dann einfach mit dem ersten Spiel des neuen Trainers dann so läuft. Aber wie gesagt, das ist der Fußball.
Ja, aber es gab ja tatsächlich auch an dieser Personalie eine besondere Kritik. Achim Beierlorzer, Sie werden es mitbekommen haben, gerade noch in Köln entlassen und jetzt soll er schon mit Herzblut den nächsten Verein in der Klasse halten. Wie haben Sie das wahrgenommen und war tatsächlich auch bei Ihnen vor dieser Partie besonderer Druck zu spüren?
Ja, mit dem Herzblut, das kommt ja jetzt auch von außen. Ist ja nicht so, dass Achim jetzt da, ich sag mal in Köln, dann den Geißbock 153 Mal gestreichelt hat und jetzt mit dem ersten Tag in Mainz das Wappen küsst. So war es ja nicht, das wird natürlich auch so ein bisschen so dann dargestellt. Ist ja grundsätzlich schon so, dass man nach dieser emotionalen Situation mit Sandro an diesem Sonntag, wo wir, den Schritt dann mit vollzogen haben, wir uns alle erstmal so ein bisschen schütteln mussten, weil es einfach auch A, nicht geplant war und B, das Gefühl so ergeben hat, diesen Schritt zu gehen. Und für uns war dieser Sonntag erstmal wirklich, wo wir alle natürlich bedrückt waren, alle enttäuscht waren, dass es so dann auch gekommen ist und wirklich, weil so viel Emotionen, so viel Herzblut auch in der Zusammenarbeit gesteckt hat. So, und dann brauchst du erstmal, so handle ich das dann auch erstmal eine gewisse Zeit, um einfach gewisse Dinge zu strukturieren. Wir haben ein funktionierendes Co-Trainer-Team mit dem Interimstrainer Jan-Moritz Lichte gehabt, der dahingehend die Gruppe sehr, sehr gut weitergeführt hat. Und dann ist es einfach grundsätzlich so, dass man sich natürlich erstmal dann Gedanken macht, okay, wer ist überhaupt auf dem Markt? Man hat seine eigenen Ideen, man kommt natürlich unheimlich schnell Dinge eingespielt, so wo man dann auch sagt, so, wen haben wir denn jetzt eigentlich wirklich auf dem Markt? Und ich tue mich schwer damit, mich irgendwo leiten zu lassen von irgendwelchen Emotionen von außen. Ich meine, wenn man nach diesen ganzen Barometern geht und Abfragungen, da wird ja mittlerweile alles abgestimmt, am besten noch was für ein Hemd der Trainer anziehen soll am Rand und eine Kappe auf oder nicht auf und nimm doch bitte den und dann stimmen wir da nochmal ab, wer passt denn zum Verein. Ich glaube, du musst dich vollkommen frei machen von dem Ganzen, völlig nüchtern und sachlich das Ganze sehen, lesen sowieso nichts in den Foren und für dich einfach eine Entscheidung zu treffen als Verantwortlicher im Bereich Sport, um zu sagen, wer könnte passen auf das Profil, wer lebt eine gewisse Philosophie, wo ist das Gefühl am stärksten und völlig runtergebrochen auch kreativ zu denken, zu sagen, wer könnte das einfach auch uns voranbringen und der Achim Beierlorzer kenne ich seit 2012 aus Fürth und habe seinen Weg verfolgt. Mich hat immer beeindruckt, gerade sein zweiter Bildungsweg nach der Schule als Oberstudienrat, einfach dahingehend sich voll auf den Fußball einzulassen, die Art und Weise, wie er die Stufen genommen hat und vor allen Dingen auch beeindruckend nach Leipzig, auch die 2 Jahre in Jahren Regensburg, wo er Fünfter und Achter als Aufsteiger geworden ist mit einem Mini-Budget. Da fand ich das schon sehr, sehr beeindruckend, auch die Art und Weise, wie er seinen Verein repräsentiert hat, wie er die Mannschaft eingestellt hat. Und die 4 Monate Köln waren für mich jetzt nicht der Grund, um zu sagen, da hat er so viel irgendwo an Profil verloren, dass er auf einmal ein schlechter Trainer ist. Überhaupt nicht. Völlig frei gemacht und ich glaube, du musst dich auch ein bisschen dann noch lösen und dass dann andere Leute ich sag mal, das kritisch beäugen. Ja, das ist im Fußball so, machen es aber sowieso. Also wenn ich einen Klopp, einen Guardiola oder einen Julian Nagelsmann, ich sag mal, einstelle für Mainz 05, dann hast du wahrscheinlich eine Quote im Netz von 99,9%, wo alle sagen, boah, Hut ab, überragender Trainer. So, und alle anderen Trainer, da hat immer einer, wo er sagt, ja, aber da habe ich was gehört und da ist irgendetwas. Oh nee, den kannst du ja gar nicht nehmen und der sieht komisch aus. Nee, freimachen von dem, Überzeugung spielen lassen und dann einstellen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass diese Überzeugung bleibt. Und wie gesagt, die Öffentlichkeit sollte nicht das Tagesgeschäft übernehmen.
Nun war ich natürlich noch nie in Ihrer Situation, erstmal einen Trainer entlassen zu müssen und sich dann Gedanken zu machen, wer könnte denn zu uns passen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann mal darüber nachdenken muss, mir, wenn der Schlüter so weitermacht, einen neuen Podcast-Partner zu suchen. Deswegen, vielleicht können Sie mir einen Tipp geben, weil man hört ja immer gerne den Satz, das Konzept hat überzeugt. Wie führt man so ein Gespräch? Wie laufen dann solche Gespräche ab, wo Sie dann nochmal das endgültige Gefühl dafür bekommen, das ist der richtige Mann?
Gut, wichtig ist erstmal in der Grundvoraussetzung, dass man den Trainer auch kennt und nicht durch ein Gespräch, sondern auch nur eine gewisse Zeit. So ist oftmals klar, gibt es vielleicht andere Situationen, wo dir ein Trainer auch verantwortlicher empfohlen wird, wo du dann natürlich das Profil, sag mal, sehen würdest und dann mit dem ersten Gespräch das komplett nochmal durchgehen musst, weil auch gerade nochmal die menschliche Seite die unheimlich wichtig ist. Den Achim kannte ich natürlich jetzt schon auch länger und wusste also, wie er tickt, ich sag mal, wie er Mannschaften einstellt, wie er Mannschaften betreut, wie er die Ansprache hat, wie er sich über die Jahre auch weiterentwickelt hat. Von daher war dieses Kennenlernen, diese rein menschliche und Charakterart, war ja nicht schon in dem Vorfeld schon geklärt, weil man sich halt kennt. Grundsätzlich ist es so, dass die Mannschaften, die er betreut hat, einfach auch immer mutig auch aufgestellt waren. Und trotzdem ist es so, dass man dann zusammenkommt und gerade beim Erstkontakt natürlich fernab von Profil und Inhalt natürlich erstmal abfragt, du bist überhaupt bereit, nach so einer kurzen Zeit, ich sag mal, einen neuen Verein zu übernehmen. Wie ist dein Energielevel? Hatte ich das mitgenommen? Planst du erstmal eine Auszeit? Und wo das Go dann auch kam vom Achim, wo er sagt, du, ich bin für mich frisch, ich fühle mich bereit, ich möchte Bundesliga trainieren. Ja gut, dann ist es halt so, dass man sich in einem ganz, ganz langen Gespräch einfach dann auch zusammensetzt, um einfach erstmal den Verein natürlich auch vorzustellen, von meiner Seite aus natürlich, was haben wir für Verhältnisse hier bei uns. Man geht den Kader komplett durch, möchte natürlich auch eine Meinung hören, dementsprechend wie er den Kader dann auch einschätzt. Grundsätzlich Abläufe und schon so entwickelst du ein Gefühl, wie könnte es sein, du stellst dir das auch vor, wie kann er die Mannschaft betreuen, wie stellt er die Mannschaft dann auch ein, wie sieht er das ganze Thema, wie geht er mit Dingen um, die hier vor Ort sind, bringt er einen Co-Trainer mit oder sagt er, nee, ich bin selbstbewusst genug, ich vertraue dir da, wenn du von deinen Trainern überzeugt bist, die da vor Ort sind, dann gehe ich da 100% mit, finde ich übrigens eine sehr, sehr gute und klare Situation zu sagen, nee, ich gehe mit dem Trainer, mit dem Staff um, den ich da vor Ort habe, vertraue dem komplett, obwohl sie auch schon mit Sandro Schwarz gearbeitet haben, da gibt es überhaupt keine Vorbehalte, zumal sich Achim Beilorz und Sandro Schwarz sehr gut auch verstehen und sich auch ausgetauscht haben, von deiner absolute hohe Vertrauensbasis und dann entwickelst du einfach die Thematik, so ist das die Philosophie, kann er mit jungen Spielern nicht nur inländischen, sondern auch ausländischen Spielern umgehen, hat er in der Vergangenheit schon mit diesen gearbeitet, wie sieht er den einen oder anderen, wie möchte er die Mannschaft einstellen, offensiv mutig, traut er sich auch junge Leute aus der eigenen Akademie einzubauen. So, und dann steht nach und nach ein Bild und du merkst halt schon in dem Gespräch, das ist nicht so gequält auf eine Stunde, fünf, Stunde, zehn, wo du sagst, okay, lass uns nochmal einen Absacker nehmen und dann trennen wir uns, sondern das dauert dann drei, vier Stunden und du merkst, ja, du kannst ja nicht weiterreden und schon bist du in den ganzen Mechanismen drin, dann gibt's ein gutes Gefühl und von daher war das beim Achim und bei mir genauso der Fall, dass man sich dahingehend dann das Gefühl entwickelt, so diesen Schritt möchten wir gehen.
Ja, ich merke schon, da hängt aber eine ganze Menge dran. Vielleicht behalte ich den Schlüter doch, wenn ich das so höre. ich könnte mir aber vorstellen,
drei, vier
dass.
Stunden haben wir nie geredet.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das Thema Verteidigung eine Rolle gespielt hat. Wenn man sich anguckt vor dem Hoffenheim-Spiel, 30 Gegentore, schlechteste Abwehr der Liga gestern. Man hat natürlich genau drauf geguckt. Er hat jetzt, ich glaube, 9 Spieler waren gleich wie zuvor, aber das System war ein anderes mit einer Dreierkette. Wie sehr war das tatsächlich auch Kernthema, dass er sie davon überzeugen musste, wir kriegen das mit der Verteidigung in den Griff?
Ja, das ist natürlich auch ein ganzheitlicher Prozess. Man darf natürlich auch nicht vergessen bei den ganzen Gegentoren. Wir hatten natürlich dann wirklich auch mit München und mit Leipzig zwei Spiele drin, wo gerade defensiv natürlich es gar nicht gelaufen ist der gesamten Mannschaft. Wir haben allein in den zwei Spielen 14 Gegentore bekommen. Und wenn man die jetzt mal so ein bisschen einschränkt, dann klar sind es immer noch viele Gegentore. Und trotz allem, waren es einfach auch zu viele. Wir haben uns jetzt nicht explizit nur über die Defensive unterhalten, weil ich denke, das ist ein gesamtheitlicher Prozess. Auf der einen Seite war es halt auch so, dass man oftmals auch dann eine mutige Variante auch gewählt hat, um dahingehend auch, sag ich mal, unser Spiel halt voranzutreiben, hat in den Spielen halt in der Form nicht funktioniert. Und trotz allem ist ein ganzheitlicher Aspekt, wie gesagt, oftmals ist es auch so, hat auch so ein bisschen mit der Thematik Matchglück auch zu tun. Natürlich, gerade explizit Leipzig, haben uns sicherlich defensiv nicht gut verhalten und trotzdem war fast gefühlt auch jeder Schuss auch ein Treffer gestern. Ist natürlich auch so, dass wir es, auch wenn man es sachlich betrachtet, auch mit Robin Zentner einen überragenden Torwart auch hatten. Da hätte es sicherlich beim einen oder anderen Mal auch nochmal passieren können. Das ist aber, die mutige Spielweise hört ja auch zu Mainz 05 und das predigen wir ja auch, dass wir gerade in beide Richtungen einfach mutig auftreten wollen und dahingehend auch mal Chancen wahrscheinlich auch dann zulassen werden. Wir möchten nicht als Verein gelten, der sich nur hinten reinstellt und einfach nur verteidigt, sondern einfach in beide Richtungen. Da kann es schon mal sein, dass es ein sehr, sehr offensives Auf und Ab auch gibt. Wir haben generell die Abläufe mal besprochen und trotz allem ist Achim erfahren genug, um zu wissen, dass man nicht von jetzt auf gleich eine gewisse Thematik auch dann völlig abschaffen kann. Wie gesagt, aber das war jetzt ein Punkt, aber wir haben uns jetzt nicht gezielt in dem Gespräch uns nur über die Gegentore unterhalten, sondern einfach über das gesamte System, über wie er gesamt die Mannschaft aufstellen möchte. Und von daher waren wir eigentlich mehr in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit.
Sie kannten sich schon aus gemeinsamer Fürther Zeit. Die anderen Leute musste er fast durch die Bank weg kennenlernen. Wie läuft das dann in der Praxis, wenn wir jetzt also vor dieses Spiel nochmal ein paar Tage zurückgehen? Nehmen Sie ihn dann an die Hand und sagen so, hier in dem Raum sind übrigens deine neuen Co-Trainer, Achim, und als nächstes gehen wir dann zu den Spielern. Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, es ist schon so, dass man natürlich auch, wenn man den Verein vorstellt, gerade auch in dem Gespräch, dass man natürlich auch nicht nur den Aufsichtsrat vorstellt, die Vorstandskollegen vorstellt, sondern gleichzeitig auch den gesamten Kader, aber auch den Staff natürlich vorstellt, auch die Co-Trainer, alle auch dementsprechend beziffert. Man sagt das schon im Vorfeld, so wir haben Räumlichkeiten, die sehen so und so aus, Co-Trainerbüro ist so, Analysten, dementsprechend Physiotherapeuten, Ärzte, Teammanager, das wird im Vorfeld eigentlich alle schon angesprochen, um einfach mal auch gewisse Charakteristiken auch, sag ich mal, darzustellen. Und dann natürlich auch gerade die ersten zwei Tage sind für einen neuen Cheftrainer unglaublich. Der Achim hat es netterweise mit Speed-Dating dann auch mal verglichen, wo er dementsprechend wirklich so viele Leute in ein, zwei Tagen kennengelernt hat und hat sich gleichzeitig auch nochmal dem ganzen Nachwuchsleistungszentrum persönlich vorgestellt, also wirklich auch von sich aus, das war ihm ein großes Bedürfnis. Und dann geht es wirklich dann so, dass du jeden Einzelnen natürlich nochmal vorstellst, gerade auch in der Trainerrunde, dann beschnuppern die sich erstmal, dann setzen sich auch längere Zeit dann auch zusammen, gehen schon die ersten Abläufe ab. Du gehst natürlich auch dann mit einer nach der offiziellen Vorstellung, gehen die Gespräche los. Das wird dann wirklich stündlich dann auch getaktet und der Tag endet quasi gar nicht für den neuen Cheftrainer, der dann wirklich in kürzester Zeit einfach die Aufmerksamkeit jedem einzelnen Spieler auch geben möchte. Und dann geht es in die Trainingseinheiten und das ist dann wirklich ein ständiger Prozess. Wie gesagt, die ersten Tage sind auch elementar, einfach um seinen Eindruck auch zu vermitteln. Die Spieler müssen dich auch kennenlernen als neuen Cheftrainer. Wie spricht er? Wie guckt er mich an beim persönlichen Gespräch? Und wie ist er auf dem Trainingsplatz? Wie aufmerksam ist er? Spieler sind da sehr, sehr, haben die Antennen draußen. Ne? Gucken am Anfang natürlich auch, wie bewegt er sich? Wo steht er, wenn ich mich aufwärme? Das sind so Kleinigkeiten. Und da ist er sehr, sehr aufmerksam. Und wie gesagt, das war schon so. Aber in einem gewissen Rahmen bin ich dann nicht mehr dabei, weil genau was Sie eben gesagt haben, das an die Hand nehmen, ja sicherlich gerade am Anfang, einfach um ihn vorzustellen, aber dann geht er seine eigenen Wege, weil der Trainer, genau wie der Sandro, ist Chef der Mannschaft, in der Kabine ist er der Chef, das muss ganz, ganz klar sein. Ich bin ab und zu dann da, aber das ist, wie gesagt, Hoheitsgebiet des Cheftrainers und das lasse ich auch so. Er wird sicherlich nicht da jeden Schritt da verfolgen und bewachen, dann auf keinen Fall. Ich meine, dafür ist der Cheftrainer da und das muss die Mannschaft auch wissen.
Das ist eine Situation, die es beim FSV Mainz 05 gar nicht so oft gegeben hat. Das ist gerade mal der 6. Bundesliga-Trainer. Der FSV Mainz ist nicht bekannt als ein Verein, der Schnellschüsse macht auf der Trainerposition. Unter dem Aspekt glaube ich, Sie haben das vorhin schon mal ein bisschen angerissen, ist es halt ihn auch noch ein bisschen mehr auf den Magen geschlagen, weil natürlich von außen diese ganze Sache mit Sandro Schwarz natürlich auch so ausgesehen hat, dass jeder mit ein bisschen Fantasie sich hat vorstellen können, diesen Stallgeruch, den er hat, der kann wirklich über Jahre ein Gesicht dieses Clubs werden. Ist das was, was es Ihnen auch noch schwerer gemacht hat, zumal man bei Mainz eben auch immer noch ein bisschen länger am Trainer vielleicht festhält als andere Clubs in der Liga?
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist grundsätzlich auch in der Nachberichterstattung jetzt natürlich auch so das Thema, dass man sagt, ja, die Mainzer stehen ja auch dann dafür, an den Cheftrainern auch festzuhalten, an den Menschen festzuhalten, trotz auch in der Krise grundsätzlich auch dann stark zu sein, im Wind zu stehen. Und wir haben uns alle wirklich von Herzen und zu 100% gewünscht, dass wir mit Sandro in die Zukunft auch weiterhin gehen. Wir hatten zweieinhalb Jahre wirklich Sturm- und Drangzeit sozusagen, hatten Höhen, aber auch einige Tiefen, die wir aber auch wirklich gemeistert haben, und der Sandro hat sich wirklich auch als Trainer und als Mensch weiterentwickelt, hat von Anfang an wirklich auch mit 100% Herzblut auch jeden Morgen ganz früh im Büro gesessen, bis in die Abendstunden gearbeitet, hat gelebt für diesen Verein. Ich habe immer gesagt, er lebt und liebt den Verein, er lebt und liebt die Spieler, und er hat wirklich alles dafür getan, wirklich, dass dieser Verein nach vorne kommt. Und wie gesagt, wenn du merkst, dass ein Trainer wirklich inhaltlich, aber auch vor allen Dingen auch ja vom Gefühl her mit seinem Herzen an einem Verein hängt, dann in einem Gespräch, ja, dann auch festzustellen, dass nach zweieinhalb Jahren wirklich vielleicht auch das Gefühl entstanden ist, dass wir nicht mehr diese hundertprozentige Überzeugung haben, das Schiff in die richtige Richtung zu bekommen, dann tut es einfach auch ehrlich und authentisch einfach auch weh, weil dafür sind wir hier in Mainz, muss ich auch sagen, und so lebt man das dann auch, wirklich Menschen, die da an eine Sache halt auch glauben und nicht beim ersten Windstoß. Wir hatten einige Windstöße und auch Orkane, wo wir auch einfach uns reingestellt haben, wo wir gesagt haben, ist völlig egal, was die Außenwelt sagt, was die Foren sagen, diese Social Media und so weiter. Nee, wir gehen weiter, wir sind überzeugt, diesen Weg zusammen zu gehen, und wir haben uns wirklich überhaupt nicht leicht gemacht, und als dieser Zeitpunkt dann gekommen ist an diesem Sonntag, wo man gesagt hat, ich glaube, wir gehen, die Wege gehen auseinander, dann war das wirklich hochemotional, weil wir weil es einfach eine Niederlage ist, auch für jeden Einzelnen, das habe ich der Mannschaft auch gesagt, das ist für jeden Einzelnen Niederlage, wenn man einen Trainer, ich sag mal, dann gehen lassen muss, das wünscht sich keiner, und auch gerade wenn man merkt, wie Sandro das Thema als Trainer einfach generell lebt, dann ist es einfach eine unglaubliche Situation an diesem Tag, und für mich war es wichtig, auch das auch der Mannschaft auch zu transportieren, dass es nicht mal eben so eine Situation ist, zu sagen, so, jetzt gibt es einen neuen Trainer und alles ist schön und wunderbar. Nein, der Mensch ändert sich ja nicht. Der Spieler bleibt der gleiche Spieler, der Charakter bleibt der gleiche Charakter. Und das sollte sich jeder hinterfragen, dass wenn so eine Situation dann passiert, dass man nicht mal eben sagen kann als Spieler, ach, jetzt kommt ein neuer Trainer und jetzt habe ich ja super, super Chancen und jetzt bin ich ja der viel bessere Spieler. Das sollte man sich schön überprüfen, ob man in seiner Karriere bei den verschiedensten Trainern nicht doch immer der gleiche Spieler geblieben ist, der genauso trainiert hat, der genauso sich vor- und nachbereitet hat, der genauso seinen Job verstanden hat. Und das sind so Dinge, die hoffentlich ein Lernprozess ist. Wir haben sicherlich eine junge Mannschaft, das hat man ja gestern auch wieder gesehen in der Startelf. Aber frühzeitig auch die Antennen so auszufahren, dass man sich so in eine Situation hinein manövriert hat, dass ein Verein irgendwann zu dieser Situation kommt, zu sagen, wir müssen uns dann trennen. Und da sollte jeder schleunigst draus lernen und auch gestern mit dem gestrigen Sieg, mit einem neuen Trainer, einfach so ein bisschen auch mal daran denken, ne, was wäre gewesen, wenn man das vielleicht in Spiele zuvor auch genauso aufs Feld bekommen hätte. Das sind wirklich Dinge für alle, ein Lernprozess und für alle uns auch eine Niederlage, dass es so passiert ist. Und daraus sollte man lernen und es besser machen. Und von daher spreche ich total ungern über gewisse Mechanismen, die dann bedient werden. Und das musste ja jetzt so sein. Und eigentlich eher genau in die andere Richtung. Wenn ihr alle schreit in die Richtung, nee, dann da kann man auch mal in die andere Richtung gehen, wenn man davon überzeugt ist. Und das leben wir hier in Mainz. Und wie gesagt, wir machen es nicht so einfach zu sagen, so, jetzt ist was ganz Neues da und das, was davor war. Nee, der Sandro hat die überragende Arbeit abgeliefert, und von daher nochmal Kompliment, und wie gesagt, das ist im Fußball dann einfach dazu, man darf es einfach nicht vergessen, das Geschäft ist eh schon so strange und so crazy teilweise, dass man trotzdem den Menschen nicht vergessen darf, und so leben wir das hier in Mainz.
Ja, super interessant, weil natürlich, was man dann auch immer mal so mitbekommt und auch selbst wir Medienvertreter, das geht jetzt gar nicht um Mainz 05, aber so generell, manchmal hat man ja den Eindruck, okay, eine Mannschaft hat mit einem Trainer abgeschlossen und weiß, wenn das jetzt noch zweimal in die Wicken geht, dann sind nicht die Spieler die am Ende die Papiere gezeigt bekommen, sondern der Trainer tatsächlich, und dass sie dann eben extra nochmal zur Mannschaft hingehen und ihnen erklären, Jungs, wir hätten super gerne mit dem weitergearbeitet, ihr hoffentlich auch, und das liegt an euch, dass der tatsächlich jetzt nicht mehr da ist.
Das ist im Endeffekt so die Thematik. Ich meine, das ist oftmals so, dass man, weiß nicht, oftmals ist so, die Spieler sind ja dann auch klar Menschen und jeder geht auch anders mit der Situation um. Die kriegen natürlich auch ganz sensibel auch die den Fortlauf quasi einer Saison, einfach auch die Erwartungen, die auch in den Vereinen, in die Mannschaft auch gesteckt werden. Da gibt es natürlich unterschiedlichste Charaktere auch innerhalb der Mannschaft. Es gibt einfach Spieler, die mit nichts am Hut haben, ich sag mal, die einfach ihr Ding runterspielen und einfach, ich sag mal, natürlich Spiele gewinnen wollen. Jeder Spieler möchte Spiele gewinnen. Es ist keiner dabei, der sagt, ja, ach nee, heute ist mir das eigentlich egal. Nein, jeder möchte gewinnen. Jeder möchte auch seine Prämie bekommen für das gewonnene Spiel. So sind aber vielleicht nicht so emotional in zwischenmenschlichen Dingen andere Spieler, die hinten dran sind. Klar, das ist normal. Die sind natürlich unzufrieden, möchten natürlich dann auch vielleicht mehr Chancen haben. Und andere Spieler, die haben den Rucksack halt komplett voll in dem Sinne, dass sie eigentlich natürlich es unbedingt gewinnen wollen. Sie möchten gut spielen, sie möchten auch für den Trainer. Und das war ja so, die Mannschaft hat komplett mit Sandro Schwarz, die waren komplett verbunden. Es war einfach so, dass dahingehend, sie es unbedingt auch drehen wollten. Und der eine oder andere hat einfach auch vielleicht den Rucksack zu voll gehabt. Das war auch eine Belastung vielleicht auch. Wir wollen unbedingt das hinbekommen und hat dann verkrampft. Das ist oftmals auch bei Jugendspielern auch so, die sich natürlich auch dahingehend dann auch dann noch mal mehr Gedanken machen. Und das ist so ein komplexes Thema und sehr, sehr vielschichtig. Und jeder geht natürlich auch damit anders um.
Sie haben jetzt ein paar Mal schon diesen Sonntag angesprochen, bei dem dann klar war, jetzt kann es doch nicht mehr weitergehen. Man bekommt aber auch mit oder bekam in den letzten Monaten mit, dass Sie schon ein sehr enges Verhältnis zu Sandro Schwarz hatten. Haben Sie vorher regelmäßig über seine Position, über ja im Endeffekt die klare Tatsache, wie sicher er denn im Amt ist, geredet oder vermeidet man sowas, um das auch gar nicht zu sehr an ihn ranzutragen?
Nee, Sandro und ich waren eigentlich in all der Zeit waren wir einfach auch klar. Also wir haben wirklich sehr, sehr intensiv gesprochen. Natürlich ist es so, dass man auch gewisse Momente hat, wo jeder einfach auch mal ob ich dann einfach mal in einer gewissen Woche nicht so zugänglich bin, weil ich einfach nochmal andere Themen habe oder der Cheftrainer sich einfach den vollen Fokus auf der Mannschaft hat und generell einfach im Tunnel ist. Aber nein, wir waren sonst immer up to date. Wir haben immer auch klar für uns vermittelt, dass wir gesagt haben, dass wir eine klare Kommunikation haben, dass der Verein wirklich über allem steht und wenn wir irgendwann die Überzeugung nicht mehr haben sollten, dann reden wir darüber in beiderlei Richtung und das war für uns immer ein wichtiger Anker, wo wir gesagt haben, so wenn was ist, dann sprechen wir auch drüber und wir haben bis zum Schluss, wie gesagt, daran geglaubt, einfach das Ding zu drehen und einfach das fortzuführen und haben wirklich nicht ansatzweise irgendwo auch gezweifelt, um zu sagen, so jetzt machen wir mal so ein Ultimatum oder wir gucken uns mal die nächsten zwei Spiele an. Nein, wir haben das wirklich, weil sonst lebt man es auch nicht. Wenn man, ich sag mal, zwei Wochen vorher schon mit irgendwelchen anderen Trainern irgendwie Kontakt aufnimmt oder man leitet irgendwelche Gespräche innerhalb des Vereins ein oder sonstiges, dann lebst du das nicht mehr so. Dann kannst du auf der Bank nicht so mitgehen. Dann kannst du nicht zu 100% überzeugt von der Sache sein. Das haben wir bis zum Schluss und so ist der Sonntag auch dann, ich sag mal, auch ausgefallen, wo wir uns dann morgens getroffen haben und einfach über die Dinge gesprochen haben und nach einfach ein Gefühl entwickelt haben und das ist auch so, dass wie gesagt, man im Vorfeld dann nicht ansatzweise da irgendwas geplant hat, aber das war immer für uns klar, dass wir das auch dann klar ansprechen, dass wir wie gesagt, wenn irgendwie eine Situation entstehen könnte, wo man sagt, naja, im Sinne des Vereins muss man jetzt einfach auch handeln und in der Verantwortung auch der Position, dann machen wir das und von daher hatten wir diese Kommunikation und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, auch im Nachhinein.
Wann hatten Sie zuletzt Kontakt zu Sandro Schwarz?
Gut, wir hatten natürlich an dem Sonntag sehr emotionale Momente. Es war dann so, dass ich am Montag ihm nochmal länger geschrieben habe und auch vollkommen klar ist, dass Sandro dahingehend auch erstmal Ruhe in dem Sinne braucht dass er, oder einen Abstand braucht und dass einfach wichtig ist, dass man das auch erstmal auch ganz klar aus Respekt einfach auch mal jetzt erstmal ruhen lässt und muss aber sagen, dass Sandro gestern nochmal geschrieben hat, was mich extremst gefreut hat, hat sich mitgefreut, er hat gerade gratuliert und hat weiter so und Daumen hoch. Und das sind so Momente, wo man einfach merkt, was Sandro einfach für ein Mensch ist, dass er das wirklich trennen kann. Natürlich die Enttäuschung auf der einen Seite, dass er nicht weiter, ich sag mal, der führende Kopf ist, und auf der anderen Seite einfach das, was er auch in seinem Abschiedsbrief sozusagen an auf die Homepage nochmal, dass Mainz 05 in seinem Herzen ist. Er ist hier geboren, er war Trainer, er hat hier auch gespielt in der zweiten Bundesliga, war Profi, und dass er das trennen kann und einfach weiter an uns glaubt und denkt, das zeichnet ihn einfach aus, was ich immer gesagt habe. Es ist nicht hoch genug zu bewerten, dass du solche Menschen im Profifußball hast, wo vieles um Business und nicht neben dem Platz, und das ist bei Sandro wirklich bis ins letzte Detail ausgefüllt, dieses charismatische, einfach dieses wirklich positive, und Hut ab. Und von daher haben wir uns gestern, wie gesagt, geschrieben und haben uns sehr gefreut. Aber es ist grundsätzlich so, dass man einfach trotz allem weiter jetzt danach, wird sicherlich Zeit vergehen, bis man sich irgendwann dann in aller Ruhe nochmal trifft und dann die Dinge nochmal durchspricht mit ein bisschen Abstand, und von daher wirklich, habe mich das sehr gefreut.
Boah, hochemotional. Jetzt sitzen wir hier um 9 Uhr. Ich sitze noch in Schlafklamotten und habe doch ein bisschen Gänsehaut bekommen.
Solltest du doch nicht verraten.
Als Trainer dann da so anspricht. Ja, manchmal bin ich vielleicht zu ehrlich. Das war sicherlich für Sie auch besonders in den letzten Wochen. Nicht nur positiv, aber definitiv besonders, was Ihren eigentlichen Job angeht. Herr Schröder, wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihre Kinder früh morgens in Kita, Kindergarten und Co. fahren, und da kommt mal so die Frage: Papa, du arbeitest ja wieder lang und hast ja gestern noch lang gearbeitet. Was ist denn eigentlich das Tolle an deinem Job? Was antworten Sie da?
Ja, es ist schon so, dass die Kinder natürlich dann schon auch mal fragen, und man merkt natürlich mittlerweile, umso größer sie werden, lesen sie natürlich auch ganz normal, auch mit den Smartphones. Ist ja schon so, dass dann auch selbst die 13- oder 11-Jährigen schon mittlerweile mitbekommen, wenn da mal was drinsteht über den Papa. Ne? Letztes Mal hat der Sohnemann dann gesagt, du, ich habe dich jetzt mal gegoogelt und dann bin da mal auf Nachrichten gegangen, und dann habe ich ja da was gelesen, und Papa, wie ist denn das so eigentlich? Und das ist so ein Punkt, wo man dann auch schon so ein bisschen schluckt, weil man natürlich schon auch möchte, dass die Kids wirklich auch in der Schule dann auch im hohen Norden dann, dass sie dann, man meint im hohen Norden, wenn die Kids dann vor Ort sind, dass sie dann natürlich trotz allem, dass es positiv dann auch weitergeht, und es ist einfach, dass sie nicht angesprochen werden, vielleicht auf eine Situation, oh, der Papa, der hat jetzt auch gerade auch Schwierigkeiten im Job und so weiter, und dann bespricht man das wirklich. Das ist auch wichtig zu sagen, mach dir keine Gedanken, das ist im Fußball so, das gibt auch gute Zeiten, schlechte Zeiten, und du besprichst das Ganze, und ich glaube, dieses Intensive des Jobs, du musst diesen Job lieben, du musst den Fußball lieben, du musst versuchen, gewisse Dinge runterzubrechen und einfach auch in negativen Zeiten daran zu denken, dass wieder andere Zeiten kommen, und wenn sie dann kommen, dass man sie dann auch irgendwo auch genießt, denn das vergisst man total, diesem ganzen Konstrukt, dass man natürlich nur noch gehetzt irgendwie wird von allen Seiten, und das muss passieren, das muss passieren, und das war eigentlich auch schlecht, und unsere Grundtendenz in der Gesellschaft ist ja eigentlich auch, über negative Dinge zu sprechen, weil dadurch ergötzt man sich so ein bisschen, man liest eher negativ, das hat mir mein Journalist dann auch länger erzählt, die Menschen wollen ja eigentlich negative Berichte oder Nachrichten eher lesen und anklicken als positive, finde ich persönlich, finde ich dann schon ein bisschen schräg, aber es ist halt so, und wenn man selber drin steckt, klar, muss man sich da schon auch klar sein, was hast du für einen Job, und trotz allem, wie gestern oder grundsätzlich auch zu Beginn der Saison auch oder auch im letzten Jahr, wenn man Dinge dann auch positiv oder im ersten Jahr vom Sandro, wo man den Klassenerhalt geschafft hat, wo der Sandro auf dem Zaun saß mit den Fans, so, das sind so Dinge, wo ich immer sage, Leute, genießt es, genießt diesen Augenblick, weil es kommen andere Momente, da seid ihr verzweifelt, da fährt man schon wie ich echt arg gestresst, negativ, dann im Auto nach Hause, so saugt das auf. Und das sind die Momente, wo man dann merkt, boah, dafür lohnt es sich lange zu arbeiten, dafür lohnt es sich durchzuhalten, dafür lohnt es sich zu sprechen jeden Tag und mit dem Verein einfach auch die Dinge anzugehen. Fußball muss man grundsätzlich lieben und das dann auch aufsaugen und einfach in einem Team Dinge zu bewerkstelligen, aus Tiefen rauszukommen und die Höhen zu erleben. Das muss man, glaube ich, den Kids dann auch klar machen. Und so langsam fangen sie ja nun an, auch über die PlayStation dann den Fußballmanager zu spielen. Das finde ich dann auch ganz witzig, wenn sie dann die großen Spieler kaufen wollen und die Summen werden immer höher. Dann sagt man, guck mal, jetzt bist du schon dabei. Jetzt geht's mit Transfers und hoffentlich klappt der Transfer. Hoffentlich schießt er auch ein Tor, damit der Marktwert hochgeht. Und so pirschen die Jungs sich dann auch mal daran. Von daher, aber es ist sehr, sehr interessant, weil wie Kids auch so auf gewisse Dinge dann auch mit umgehen. Und Aber klar, das ist schon oftmals, wenn man dann verliert und die Presse mal nicht so positiv dann auch ist, dann klar, fragen die Kinder natürlich auch, wie geht's dir damit und ach, es wird besser. Aber sie gehen da lockerer mit um, das ist ja schön. Dafür haut jetzt nichts mal den und den weg, ne? Und jetzt gegen Frankfurt, da geht's los und so, dann nehmen sie das Spielen dann mit.
Hovenschröder, bevor wir beide gleich gemeinsam Alex Schüter wieder ins Bett schicken, zum Abschluss noch eine Frage, weil ich das diese Woche tatsächlich wieder nicht hinbekomme, nur einmal hier bei uns in Leipzig in die Soccer World zu gehen, Fußball zu spielen, was mich sehr ärgert. Wie oft haben Sie eigentlich noch einen Ball am Fuß? Gibt es noch Zeit, ab und zu mal ein bisschen zu kicken?
Ja, ich habe so ein bisschen so eine gewisse Knieproblematik aus meiner eigenen Karriere. Von daher ist es wirklich jetzt kein Alibi für etwas, aber tatsächlich ist es so, dass es relativ wenig geworden ist. Ich habe mich dann so nach meiner Karriere habe ich mich so ein bisschen mehr aufs Tor fixiert, weil aufgrund der Knie habe ich mir gedacht, gut, dann muss ich weniger laufen. Also von daher ab und zu kickt man dann nochmal im Tor, aber es ist wirklich schon weniger geworden. Das muss man wirklich sagen. Der Sport kommt deutlich zu kurz. Fährt vielleicht noch mal ein bisschen Fahrrad, aber das hält sich aber auch in Grenzen. Es hätte eigentlich deutlich mehr sein müssen. Der Sport Tennis hat mich ja in meinen jugendlichen Jahren sehr, sehr, sehr viel beschäftigt. Leider auch zu wenig. Da muss ich ran. Das ist echt so als Ausgleich nochmal sowas zu tun. Leider, wie gesagt, der Ball zu wenig am Fuß. Wird sicherlich hoffentlich nochmal kommen. Und nicht nur im Trainingslager, wenn wir dann im Sommer und im Winter unterwegs sind. Von daher ist es sicherlich ein Ansatzpunkt. Ist auch für die Figur manchmal ganz ein bisschen besser.
Wir werden Sie daran erinnern, wenn wir uns das nächste Mal sprechen. Da einigen wir uns einfach
drauf.
Da werden wir Sie wieder daran erinnern.
So machen wir das.
Schön, dann vielen lieben Dank, dass Sie sich zu dieser unchristlichen Stunde, zumindest für uns beide, Zeit genommen haben. Ja, vielen lieben Dank und gute Woche, viel Erfolg in den nächsten Spieltagen. Danke, dass Sie Zeit hatten. Ciao.
Wunderbar, gleichfalls. Danke, vielen Dank, schöne Zeit. Bis dann.
Angenehmes Gespräch mit Rufen Schröder. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Der hat uns tatsächlich noch verraten, Schlütenmann, dass der regelmäßig diesen Podcast hört und das gar nicht mal so blöd findet, was wir hier machen. Also das ist natürlich, das geht runter wie Öl, ne? Das muss man jetzt schon mal sagen.
Also entweder er hat wirklich einen komischen Geschmack oder er ist einfach ein sehr, sehr cleverer Gesprächspartner, der natürlich weiß, wie man sich dann mit den Leuten noch gut stellt.
Ach komm.
Aber so oder so Kompliment. Nein, war tatsächlich sehr schön. Ich hätte mit dir noch ein Thema, das ich seit Freitagabend mit mir rumtrage. Ein bisschen durfte ich im Doppelpass drüber reden, aber ich muss ja einmal ehrlich sagen, dass mich deine Meinung dann doch bei solchen Themen auch immer sehr interessiert. Thema Borussia Dortmund. Ich hoffe, du konntest es mitverfolgen. Wir hatten es auf DAZN, das Freitagsspiel, sicherlich eins der spektakulärsten in dieser Saison und da gehe ich jetzt mal ganz neutral ran. Man spielt beim Tabellenletzten, beziehungsweise zu Hause gegen den Tabellenletzten, das ist eine wichtige Zusatzinfo, gegen Paderborn und man liegt 0-3 zurück zur Pause. 0-3 aus Dortmunder Sicht, nachdem man ja zuletzt vor der Länderspielpause gegen den FC Bayern München klar und deutlich 0-4 verloren hatte. Am Ende gibt es ein 3-3 und trotzdem fühlt sich das an wie, ja, nicht nur eine Niederlage, sondern wie so ein richtiges Auf-die-Fresse-Ding. Ich fand Marco Reus mit seiner Einschätzung nach dem Spiel auch sehr, sehr ehrlich und korrekt, der eben gesagt hat, nee, das darf uns nie wieder passieren, das, was da in der ersten Halbzeit passiert ist. Benni, wie hast du es erlebt?
Na, die erste Halbzeit war, da müssen wir gar nicht drum herum reden, die war blamabel. So darfst du dich im eigenen Stadion gegen einen Aufsteiger, der in dieser Saison ja noch nicht viel gerissen hat, nicht präsentieren. Wobei man auch dazu sagen muss, wenn man es umdreht, ich glaube, du hast auch in die Richtung was auf Twitter rausgelassen, man muss natürlich eigentlich auch die Paderborner, so wie sie da gespielt haben, man will sie knuddeln dafür, ne? Also man muss wirklich die auch einfach total hervorheben, loben, wie sie das gemacht haben, wie sie mutig auch hinten raus gespielt haben im Signal Iduna Park gegen dieses halbgare, lasche Pressing, was der BVB da auf den Rasen gebracht hat. Ja. Das war absolut beeindruckend zu sehen. Das kannst du aber als Paderborn auch nur so spielen, wenn beim Gegner, und da will ich die Leistung der Mannschaft von Steffen Baumgart gar nicht kleinreden, wenn beim Gegner einige Dinge im Argen liegen. Und du hast ja die Aussage von Marco Reus am DAZN-Mikro nach dem Spiel angesprochen, der explizit nochmal gesagt hat, dass wir so viele Fehler individueller Art machen. Das hat jetzt nichts mit dem Trainer zu tun. Ich habe aber auch ein paar Aussagen zum Beispiel von Mats Hummels gelesen, der gesagt hat, dass man sich in dem System einfach ein bisschen schwerer tut, was dieses Pressing angeht, als in, ich weiß jetzt nicht mehr, welches andere System er da genannt hatte.
4-1-4-1, sie haben dann umgestellt zur Halbzeitpause. Ne? Da also, wollte ich nämlich gleich auch noch drauf zu sprechen kommen.
Und das ist dann insofern halt schon spannend, weil der Reus nimmt den Favre am Mikro da in Schutz und bei Mats Hummels braucht man jetzt nicht viel zwischen den Zeilen zu interpretieren, dass da auch eine gewisse Unzufriedenheit vorherrscht, wobei ich dann immer nicht so genau weiß, Schüttmann, das kannst du vielleicht auch nochmal, dadurch, dass du ja auch oft in den Stadien unterwegs bist und da auch nochmal einen anderen Blick auf die Körpersprache haben kannst, auch mal, wenn die Kameras jetzt nicht gerade auf einem Spieler sind. Ich denke mir dann immer, ja, wenn ihr da offenbar so große Probleme mit habt mit dieser Vorgabe, dann muss doch der Impuls auch aus der Mannschaft heraus vielleicht schon deutlich eher kommen, dass man da was umstellt, oder nicht? Die stehen auch auf dem Rasen und erleben das doch.
Naja, ich meine, es gehört schon was dazu, zu sagen, hey Trainer, wir wollen hier auf dem Platz das System umstellen. Also ich glaube, das ist nicht so ganz einfach gesagt. Großer Kritikpunkt bei den Dortmundern von außen natürlich in den letzten Wochen immer wieder beim Blick auf den Kader, dass da so der absolute Leitwolf fehlt. Mats Hummels, sicherlich einer. Und gerade was auch seine Führungsqualität angeht, tut er sich sehr hervor. Vielleicht hat man ihn da als Neuzugang sogar ein bisschen unterschätzt. Jetzt ist er gefragter denn je. Marco Reus ist der Kapitän. Ich finde, dass er, was diese ganze Position, was auch das Amt, das er dann jetzt seit zwei Saisons inne hat, angeht, ein klarer Sprung, eine klare Entwicklung von seiner Persönlichkeit her zu sehen ist. Ne? Und trotzdem ist das nicht das Team, das jetzt mit Häuptlingen nur so angeben kann. Also ist ein bisschen schwierig. Aber auf der anderen Seite sollte man natürlich den Trainer auch nicht rausnehmen. Du hast recht. Der kann jetzt nichts dafür, wenn beispielsweise ein Modahut im Mittelfeldpressing nur halbgar hingeht, so dass Paderborn sich sehr, sehr leicht rausspielen kann und zum Beispiel der Hut, den er aufgestellt hat im Mittelfeld, ist dann auch ein Grund dafür gewesen, dass dieses erste Gegentor fällt. Auf der anderen Seite ist es aber ja nun so, Lucien Favre lässt das wieder mit einem 4-2-3-1 von Beginn an spielen. Lucien Favre entscheidet sich im Mittelfeld für Modahut, der einen rabenschwarzen Tag hat, zur Halbzeit rausgeht. Lucien Favre entscheidet sich, Julian Weigl an die Seite von Mats Hummels zu stellen, der noch schlechter gespielt hat. Man muss es leider so knallhart sagen. Ich meine, ich bin mehr als nur Leidensgenosse, wenn es um Geschwindigkeit geht, um Endgeschwindigkeit. Aber Julian Weigl sah so schlecht aus, wie vielleicht noch keiner in dieser Saison. Das Gleiche gilt dann vielleicht ein bisschen abgemildert für Nico Schulz, der beim ersten Gegentreffer das Laufduell, den Zweikampf ganz, ganz, ganz schwach führt und eben verliert. Also, worauf will ich hinaus? Lucien Favre hat bei diesem Spiel ganz offensichtliche Aufstellungsfehler gemacht. Weigl mit seiner fehlenden Grundschnelligkeit an die Seite von Mats Hummels zu stellen, der da selber nicht seine Stärken hat, auch wenn er bislang eine sehr ordentliche Saison spielt, wie ich finde, ist, da Akanji und Zagadou beide auf der Bank gesessen haben, also Alternativen da gewesen wären, ein Fehler gewesen, Modahut aufzustellen, also da eher auf die spielerische Lösung zu setzen und sich dann entsprechend abkochen zu lassen, weil die Qualitäten in der Zweikampfführung im Mittelfeld fehlen, war der zweite große Fehler. Er hat, und das ist jetzt die Frage an dich, zur Halbzeitpause aber reagiert, hat vom 4-2-3-1 auf 4-1-4-1 umgestellt, hat unter anderem Dahut und auch Schulz rausgenommen und dann kommt sein Team auf 3-3 ran. Was ist jetzt der größere Vorwurf beziehungsweise der Punkt, der mehr wiegt, dass er am Anfang diese Fehler gemacht hat oder, und das wäre dann der positive Ansatz, dass er in der Lage ist, als Trainer zu reagieren, so klar umzustellen, frühe Wechsel vorzunehmen, das System zu ändern und dann mit seiner Mannschaft noch 3 Tore zu machen. Ja, das 3-3 fühlt sich nicht wie ein Punktgewinn an, sondern eher wie eine Niederlage. Das hat man auch an der Reaktion im Publikum und bei den Spielern gemerkt. Aber man sollte jetzt auch nicht kleinreden, dass man gegen die Mannschaft, die wir jetzt ja zu Recht in der ersten Halbzeit gelobt haben, dann noch 3 Tore macht und immerhin einen Punkt im eigenen Stadion behält.
Ja, es ist schwer tatsächlich. Also jeder, der selber auch mal gekickt hat, weiß aus eigener Erfahrung, also mein Trainer, ich hatte das Glück, dass ich meistens Stammspieler sein durfte, ja, und mein Trainer hat mich aufgestellt und mal ist er damit gut gefahren, weil ich einen guten Tag hatte und auf der rechten Bahn ganz gut für Wirbel gesorgt hat und dann gibt's Tage, da war ich halt einfach nicht gut drauf, die hat jeder Fußballer mal und dann hat der Trainer ja aber per se erstmal keinen Aufstellungsfehler begangen, ne, weil er natürlich dann auch erstmal gucken muss und dann reagiert, wenn er sieht, okay, der Spieler funktioniert heute überhaupt nicht. Wenn natürlich, und
ja, aber das ist ja das, was Mats Hummels das ist eine Sache, die kann man vorher ahnen, dass Paderborn über die Geschwindigkeit kommt und über die Härte im Zweikampf, ne? Also natürlich ist der Hintergedanke klar, dass er Julian Weigl, der sehr stark im Spielaufbau ist, in die Innenverteidigung stellt, dass er Modahut, der stark am Ball ist, um eben das Spiel zu machen, aufstellt. Aber dass das so nach hinten losgeht, das ist abzusehen gewesen und da kann man auch schwer eine Ausrede finden. Ne? Also das ist nicht so hoch, die waren auf einmal, also ich sag jetzt mal Julian Weigel, der verliert 2 Laufduelle brutal vor 2 Gegentreffern. Das passiert ihm ja nicht aus Versehen, weil es eine schlechte Tagesform ist, sondern weil er halt einfach eine fehlende Grundschnelligkeit hat. Und wenn du dann auf die andere Seite schaust und das Scouting ist nun weit genug, um das zu erkennen, dann kannst du schon wissen, dass das Leute sind, die in der Offensive, so gut sie sich da hinten raus kombiniert haben, aber die in der Offensive hauptsächlich über die Grundschnelligkeit kommen.
Ja, aber die Grundschnelligkeit, dass die ihm fehlt, die hat sich erst dann gezeigt, weil halt vorher auch Fehler passieren. Ne? Und das ist das, worauf ich eigentlich gerade auch hinaus wollte. Das Gesamtkonstrukt funktioniert nicht und offenbart dann die Schwächen der Einzelnen. Das ist gerade das Problem beim BVB. Wenn du so halbgar presst, wie die das da machen, das hatte ja in der ersten Halbzeit den Namen Pressing teilweise gar nicht verdient. Da sind wir uns ja einig. Ne? Dann sorgst du halt dafür, dass dann am Ende, wenn du 2 Innenverteidiger hast, die sich eben nicht über die Schnelligkeit definieren, die schlecht aussehen. So. Und das ist eher das, was ich... Wo ich versuche, den Fokus drauf zu lenken. Ja, man kann jetzt darüber sprechen, hat der einzelne Spieler, ich bin da bei dir, das sind Aspekte des Paderborner Spiels, die man als Dortmund matchen muss, wobei vielleicht sollte man, gut, in der Phase jetzt aktuell vielleicht nicht, aber als Dortmund auch den Anspruch haben, sich eigentlich eher auf die eigenen Stärken zu konzentrieren, dann sollte man in der Lage sein, das Spiel gegen den SC Paderborn eigentlich zu gewinnen, mit Verlaub. Aber wo ich gerne den Fokus mehr drauf setzen würde, ist, dass das Gesamtgebilde gerade nicht funktioniert. Und wenn der Hummels sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, wir haben in dieser Grundordnung, wie sie zu Beginn war, einfach aktuell Probleme, den Zugriff zu bekommen und unser Pressing durchzuziehen, dann ist das für mich das Hauptding, was da gerade im Argen liegt. Und einzelne Positionen, kann man drüber reden, schön und gut, aber die Gemengelage und das Konstrukt, das passt gerade nicht, die Abstände passen nicht. Da gehen 3 vorne ins Pressing, dann kommt das Mittelfeld aber nur halbgar mit, ja, und dann kann sich auch Paderborn rausspielen, weil die Überraschung gute Fußballer haben in ihren Reihen und dann auch total gerne in solche Umschaltmomente sich natürlich einladen lassen. Und das ist eher das, worüber man sich aus Dortmunder Sicht, finde ich, Gedanken machen sollte und wahrscheinlich auch Gedanken gemacht hat. Jetzt gab es ja, ich habe gestern noch ein bisschen nebenbei gehört, ein paar Aussagen von der Jahreshauptversammlung, wo der Aki Watzke zum Beispiel die Mannschaft in die Pflicht genommen hat, nochmal explizit. Auch den Trainer hat gesagt, Lucien, wir arbeiten gerne mit dir weiter, so war der sinngemäß der Tenor, aber dann muss jetzt irgendwann dieser Turnaround kommen. Und er hat aber zum Beispiel auch Marco Reus direkt angesprochen, hat gesagt, es ist gut, dass ihr euch danach dann hinstellt und auch sagt, so kann es nicht weitergehen. Jetzt erwarten die BVB-Fans von euch aber eben auch die entsprechende Reaktion und nicht immer nur Worte, sondern auch mal Taten. So. Und da ist halt für mich die große Frage, gibt es diesen Turnaround tatsächlich noch unter Lucien Favre? Ich habe aktuell nicht den Eindruck, weil wie du gesagt hast, so ein 3-3 nach 0-3 zu Hause fühlt sich für mich wie eine Niederlage an und ihnen fehlt diese Stabilität und es geistern viele Namen rum und irgendwie fehlt mir noch die Fantasie, mir vorzustellen, ich sag's jetzt einmal hart, auch wenn ich ja überhaupt nichts gegen Lucien Favre habe, dass Lucien Favre Weihnachten erlebt.
Naja, aber deswegen habe ich es ja extra nochmal erwähnt. Du hast schon recht, das ist jetzt gerade eine ganz schwierige Situation, auch für ihn selber, denn angezehrt zu sein, auf den Spielplan zu gucken und zu sehen, nächster Gegner FC Barcelona in der Champions League, ist nun alles andere als angenehm. Aber er hat jetzt mit Umstellungen personeller Art und mannschaftstaktischer Art dieses Ding immerhin noch zu einem Unentschieden gedreht. Nochmal, das ist eine gefühlte Niederlage und das sehen zum Glück auch alle zu Recht so und da muss mehr kommen. Aber worauf will ich hinaus? Er hat immerhin gezeigt, dass auch er sich, jetzt mal ein ganz großes Wort, neu erfinden kann. Denn Fakt ist, das sagst du ja völlig richtig, bin ich voll bei dir, es muss was neu passieren. Die Frage ist, muss was neu passieren im Sinne von, da muss ein neuer Trainer hin oder muss der Trainer, der da ist, neue Dinge machen? Es ist weiterhin ein Riesenproblem, dass er zum Beispiel für Julian Brandt einfach keine Position hat. Du kaufst den, der ist ja nun eigentlich von allen geschätzt als großes Talent, als einer, der eine Mannschaft voranbringen kann, für das Geld und mit der Qualität auch eigentlich voranbringen muss. Aber der springt quasi von einer Position auf die andere, meistens kommt er von der Bank. Ein 4-1-4-1, wo er zentral vor dieser einzelnen 6 mit Marco Reus spielen kann. Das würde ich ihm total zutrauen. Vielleicht muss sich Lucien Favre nach den Erkenntnissen der letzten Woche und eben vor allen Dingen nach diesem Systemwechsel auf das 4-1-4-1 auch selber mal dazu zwingen, von seiner Lieblingsaufstellung, dem 4-2-3-1, wegzugehen und zu merken, okay, da habe ich mich jetzt 10, 11, 12 Spieltage vertan. Jetzt machen wir es anders und nur mit dieser Neuerfindung sehe ich dann noch eine Zukunft und Weihnachten bei Favre in Dortmund.
Ja, also ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Mir fehlt noch so ein bisschen die Fantasie, was das angeht, aber er hat ja selber auch gesagt, wir müssen Dinge anders machen, also mal gucken, was jetzt die Spiele bringen. Barcelona natürlich undankbar, aber das nützt jetzt nichts. Da müssen sie durch, die Saison läuft und sie müssen das irgendwie im laufenden Saisonbetrieb halt irgendwie umgeflippt bekommen. Auf der anderen Seite, ach ja, je, hat dir das auch so leid getan für Baumgart und Paderborn. Also die krebsen da unten mit kaum Punkten am Tabellenende rum, spielen immer mit dem Herz in der Hand, manchmal eine Spur zu naiv. Aber es hat mir leid getan. Sorry, liebe Dortmund-Fans, aber ich hätte dem Paderborner nach der ersten Halbzeit einfach gewünscht, dass sie zumindest hinten raus dreckig ein 3-2 über die Zeit bekommen.
Ja, also als neutraler Fußballromantiker wäre das die schönere Story gewesen. Also auch wenn man in Dortmund ja nichts Schlechtes wünschen muss und man kann das ja auch anerkennen, aber an diesem Freitagabend hätte sich das der Tabellenletzte verdient gehabt. So stehen sie da unten mit 5 Punkten. Man wäre rangerückt an den ersten FC Köln, hätte immerhin genauso viele Punkte wie der 17. Also ja, ist für Steffen Baumgart sehr bitter gewesen, auch wie er das dann im Nachhinein bei uns am Mikro nochmal gesagt hat. Die Mannschaft war einfach tot und das hat er draußen gespürt. Man hat so richtig gesehen, wie er versucht hat, alles irgendwie so an Energie aus den Jungs noch rauszulöffeln, ja, weil er halt einfach gesehen hat, das, was in der ersten Halbzeit da so toll ausgesehen hat, hat eben auch so viel Körner gekostet, dass du das dann nicht über die Zeit bringst. Und natürlich kann das besser laufen, gab noch eine Riesenchance. Ich glaube, mit Mamba war es zum 4-1.
Dann glaube ich, was ist das bitte für ein sympathischer Typ?
Wahnsinn. Auch das wäre eigentlich ja eine ganz andere Story gewesen.
Und ich habe ihn nicht aufgestellt. Er sitzt bei mir auf der Bank.
Das schon mal als großartiger Cliffhanger für das, was nachher kommt, für das Manager-Spiel. Ich habe keine Ahnung, aber auch kein ganz großartiges Gefühl. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich Kun Castells jetzt nicht aufgestellt habe, weil ich nicht mitbekommen habe, dass er seine Verletzungszeit überwunden hat und für den VfL Wolfsburg wieder im Tor steht. Gegen Eintracht Frankfurt das Spiel 0-2 für den VfL Wolfsburg. Also offensichtlich wäre Keeper vom VfL aufstellen keine schlechte Idee gewesen. Ich habe den Kader voll mit Frankfurt-Spielern. Da macht mir jetzt der Blick in Richtung Managerspiel Sorgen. Aber wir haben ja jemanden, der mir so ein bisschen mehr Insiderwissen über die Frankfurter Eintracht geben kann.
Ja, Julian Franzke, unser Kicker-Experte, mit dem wir in unserer allerersten Sendung, erinnerst du dich daran noch zurück, Kicker meets the Zone, zu Saisonbeginn schon mal gesprochen haben. Damals, als wir noch jung und gut aussehend waren.
Als man noch Plattenspieler hatte.
Ja, genau. Gameboy Advanced und so weiter und so fort. Und ich immer noch mit meinem Walkman draußen rumgelaufen bin. Julian Franzke, wir werden gleich mal mit ihm sprechen. Natürlich über die Eintracht und über dieses Spiel. Aber vor allem der Hintergedanke dabei, Schlütenmann, ist, dass wir mit dem nochmal über den kuriosesten Sportgerichtsprozess dieser Saison sprechen. Nämlich um David Abraham, den Verteidiger von Eintracht Frankfurt, und auch um Vincenzo Grifo, dieses ganze Thema, was ihr mitbekommen habt, Abraham, der Streich da umrennt. Und da war so viel Kurioses drin in diesem Prozess in Frankfurt und der Julian war vor Ort. Darüber müssen wir mit ihm jetzt dringend mal quatschen.
Ihr wollt auf den Champions-League-Sieger tippen? Auf tipico.de geht das ganz einfach. Einfach auf unsere Seite gehen und auf euren Favoriten setzen. Wenn du schon mal bei Tipico auf Sportwetten getippt hast, kennst du dich ja bestens aus. Für alle Neueinsteiger ist noch wichtig zu wissen: Tipico verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
Julian, einen wunderschönen Montag. Schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Guten Morgen, grüßt euch.
Ja, wir haben gerade schon so ein bisschen zurückgedacht an diese historische erste Kicker Meets the Zone Sendung, wo du auch mit dabei warst, damals, als die Welt noch in Ordnung war, ne?
Ist ja heute nicht mehr in Ordnung.
Ja, kommt drauf an, wie man es definiert. Wir haben dich deswegen natürlich hier eingeladen, um mit dir ein bisschen über die Eintracht zu quatschen und vor allem aber über diesen fantastischen Sportgerichtsprozess, den ich unter anderem dank deines Live-Tickers auf kicker.de mitverfolgt habe. Du warst da vor Ort bei diesem sehr, sehr unterhaltsamen Geschehen rings um David Abraham, Vincenzo Grifo und Co. Du hast das Spektakel live miterlebt. Ich finde, was ich dann so gelesen und auch gesehen habe, man hätte das auch wunderbar in so eine Nachmittagsgerichtssendung mit Barbara Salisch packen können, oder? Da waren teilweise echt wilde Aussagen dabei.
Ja, das kann man so sagen. Also spektakulär würde ich jetzt nicht bezeichnen, weil es ging ja alles im Endeffekt gesittet zu. Aber es gab natürlich knackige Aussagen, die ja auch durchaus Wellen geschlagen haben und war interessant, das Ganze zu beobachten, wobei sich das natürlich, wenn man das dann liest, dann liest man ja nur die interessantesten, die packendsten Aussagen. Das Ganze hat sich ja schon mit Pausen über 4 Stunden hingezogen, also es war dann schon etwas ermüdend hinten raus, als dann auch teilweise ewig lange Plädoyers gehalten wurden.
Ja, nimm uns da ruhig ein bisschen mehr mit. Sportgerichtsprozess ist erst einmal was wir maximal so vom Hörensagen kennen. Und ich bin mir sicher, die Hörer, zumindest die meisten von uns auch. Wie ist so eine Stimmung bei so einem Prozess? Man darf als Journalist da hingehen. Wie viele Leute finden sich dann da zusammen? Und wie ist diese Grundatmosphäre?
Ja, ich habe jetzt natürlich nicht durchgezählt, aber ich denke mal, dass etwa 10 bis 12 Reporter und Reporterinnen vor Ort waren. Und ja, dann hat man natürlich die Spieler, David Abraham, Vincenzo Grifo, jeweils die Anwälte. Und ja, dann noch, war noch der Jochen Seier da, der Sportvorstand der Freiburger, und der Philipp Reschke, der Justiziar der Eintracht. Und dann hat man auf der anderen Seite sitzen den Anton Nachreiner, den ja, den sogenannten DFB-Chefankläger, den Vorsitzenden des Kontrollausschusses, und ja, den Richter Lorenz und zwei Beisitzer. Und das ist so im Großen und Ganzen die Runde. Ja, und dann eben noch die Zeugen, wie jetzt ein Felix Brüch. Christian Streich wurde dann telefonisch zugeschaltet. Ja.
Jetzt habe ich natürlich interessiert, dann da die Aussagen, die du da protokolliert hast, gelesen. David Abraham, der unter anderem davon sprach, bei diesem Check gegen Christian Streich den Ball im Blick gehabt zu haben und dass er noch rumlaufen wollte um den Christian Streich. Vincenzo Grifo, dem laut eigener Aussage gar nicht bewusst war, dass er die Hand im Gesicht von Abraham hatte. Wie viel Sinn macht denn so ein Prozess, wenn dann am Ende solche Aussagen dabei rumkommen, wo der Chefankläger, wenn mich nicht alles täuscht, auch am Ende dann von so einer Märchenstunde gesprochen hat? Hast du dir ab und zu mal gedacht, was ist denn hier los?
Im Grunde schon, ja. Das kann man eigentlich genauso sagen. Also ich saß da auch und war relativ verdutzt. Ich meine, es ist natürlich legitim, dass man vor Gericht dann versucht, das Bestmögliche für sich auszuholen und vielleicht auch versucht, den Richter davon zu überzeugen, dass das alles ein Unfall war und dass das ohne Vorsatz geschehen ist. Und man hat da schon gesessen und gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, was sie da erzählen. Und insofern, man kann sicherlich über die Wortwahl des Herrn Nachreiner streiten, ob man da Märchenstunde und blanken Unsinn, das sind ja so Begriffe, die da gefallen sind, ob man das so ausdrücken sollte. Aber im Grunde, ja, hat das natürlich auf den Punkt getroffen. Ja, ich habe das auch so nicht erwartet im Vorfeld. Ich hätte eher gedacht, dass man, weil die TV-Bilder ja schon relativ klar sind, dass da nicht versucht wird, irgendwie um den heißen Brei herumzureden und das Ganze derart zu beschönigen. Ja, war da selbst überrascht, und das Gericht hat sich ja letztlich davon dann auch nicht beeinflussen lassen. Richter Lorenz hat ja dann am Ende auch nochmal klargestellt, dass das ein Urteil im unteren Bereich sei, ja, und hat es als Entgegenkommen beschrieben. Ja, und man hat halt gesehen, es war interessant zu sehen, wie dann eben Herr Nachreiner immer, hat es für mich gesehen, ja, wie ihm der Kamm geschwollen ist, wie er ja da auch so ein bisschen selbst emotional gepackt wurde, als da Grifo und Abraham ihre Geschichten erzählt haben. Und ja, es war halt nicht sonderlich glaubwürdig, und ich glaube, man hat sich mit dieser ganzen Geschichte auch keinen Gefallen getan. Ja, weil die Eintracht, sagt er auch, hat er auch Freddy Bobic jetzt am Wochenende wieder gesagt, ja, das Thema ist eigentlich durch. Es hätte ja auch schon längst durch sein können, ja, wenn man es nicht auf diesen Prozess hätte ankommen lassen, ja, der dann auch letztlich zu nichts geführt hat. Die Sperre ist ja bestehen geblieben. Alles andere wäre auch überraschend gewesen, weil es jetzt nicht zu erwarten war, dass der Richter Lorenz sein eigenes Urteil revidieren würde, das er vorher im schriftlichen Einzelverfahren gefällt hat. Insofern war eigentlich nichts anderes zu erwarten, und hat dieses Thema nochmal groß aufgerollt und beschwert sich dann im Nachhinein drüber, dass es in den Medien thematisiert wird. Also das ist auch alles in allem ein bisschen merkwürdig abgelaufen, auch seitens der Eintracht.
Die Aussage, die am häufigsten zitiert wurde in den Medien, kam von Richter Lorenz. Das war dieser Vergleich in Richtung Abraham mit dem Freund Ibisevic, dass der also 4 rote Karten in 3 Jahren nicht mal schaffen würde. Wie hat er es gesagt? Nicht mal unser Freund Ibisevic würde das schaffen. Es wurde durchaus kritisch aufgenommen in den Medien. Wie hast du es gesehen?
Ja, das ich kann da teilweise den Ärger aus Berliner Sicht verstehen, die sich ja da auch kritisch geäußert haben. Das Problem ist immer, sowas wird niedergeschrieben und dann liest man das und dann denkt man, ja, was fällt dem Lorenz ein, dass er da sowas von sich gibt. Wenn man selbst vor Ort war, dann sieht man das natürlich anders, weil dazu muss man wissen, dass der Lorenz ist jemand, der versucht, da auch eine gute, lockere Gesprächsatmosphäre herzustellen. Das hat er von Anfang an gemacht. Ja, er, weiß ich nicht, hat dann beispielsweise auch den Abraham zu Beginn gefragt, so ein bisschen lustig gemeint, war der Messi damals schon so gut? Die sind ja zusammen, ich glaube, U20 Weltmeister geworden vor vielen, vielen Jahren. Hat immer wieder so ein paar, ja, humorvolle Sprüche eingestreut, ja, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und so ist eigentlich auch diese Aussage zu Ibisevic einzuordnen. Ich glaube, in dem Moment, als es gefallen ist, da hat keiner gedacht, oh, was haut er jetzt für einen Spruch raus, oder oh, das wird aber ein mediales Echo geben. Das habe auch ich in dem Moment zumindest nicht gedacht. Und ja, wenn man dann natürlich sich vorstellt, da sitzt dann jemand in Berlin und liest dann diese Aussage, ist der im ersten Moment dann vielleicht Unverständnis zeigt, das ist auch klar. Aber wenn man vor Ort war, war das eigentlich alles völlig undramatisch. Ja.
Na, irgendwie auf jeden Fall was schwer Greifbares. Schön, dass du uns nochmal so ein paar Einblicke in diesen Prozess reinbringst. Jetzt hat die Eintracht am Samstag ohne Abraham die erste Heimpleite kassiert. 0-2 gegen Wolfsburg. Der VfL die komplette zweite Hälfte in Unterzahl. Vor dem Spiel hatte Adi Hütter noch ja gesagt, das wird ein absolut wegweisendes Spiel. Welcher Weg wurde denn da für die weitere Eintracht-Saison vorgezeichnet jetzt?
Ja, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Man muss ja auch sagen, auch wir Journalisten schreiben ja gerne mal von wegweisenden Spielen. Am Ende ist es aber eben nur dieses eine Spiel. Ja, wenn die Eintracht jetzt im 1 gewinnt, zu Hause Hertha schlägt, dann spielen sie auch noch gegen, ich glaube, den Köln am letzten Spieltag vor Weihnachten in Paderborn. Da sind auch noch Gegner dabei, wo sie durchaus realistisch Punkte holen können. Dann kann der Weg auch schnell wieder nach oben führen. Deswegen ist es ja eigentlich in dem Sinne nicht wirklich wegweisend. Er hat es wahrscheinlich gesagt, um halt auch wirklich im letzten klar zu machen, dass das natürlich ein wichtiges Spiel ist, weil Wolfsburg eben Konkurrent ist im Kampf um die internationalen Plätze. Und weil die Eintracht natürlich nach den Niederlagen in Lüttich und in Freiburg schon so ein bisschen angeschlagen war. Und insofern war es für mich war es durchaus überraschend, dass die Mannschaft derart schlecht und auch einfallslos gespielt hat. Es ging fast alles über außen, viele Flanken, unpräzise aus dem Halbfeld, wo die Wolfsburger mit ihren sehr kopfballstarken Innenverteidigern überhaupt keine Probleme hatten. Unterm Strich eine Leistung, die sicher nicht ausreicht, um in der Liga viele Punkte zu holen. Und es wird jetzt natürlich spannend. Am Donnerstag in Arsenal wird sich die Mannschaft mächtig steigern müssen, wenigstens einen Punkt zu holen oder vielleicht zu gewinnen. Ich meine, es ist halt immer die Sache, wenn die Eintracht es schafft, so zu spielen wie gegen Leverkusen oder Bayern München, um es einfach auszudrücken, dann haben sie sicherlich auch gute Chancen, in Arsenal was zu machen, die ja auch Probleme in der Liga haben. Und dann haben sie sicher auch gute Chancen, in Mainz zur Abwechslung mal zu gewinnen. Und dann sieht die Welt möglicherweise in einer Woche wieder blendend aus in Frankfurt. Aber dazu muss halt wirklich eine große Leistungssteigerung her.
Aber ist es andersrum auch möglich, dass man jetzt gegen Arsenal verliert? Das wäre dann die vierte Pflichtspielniederlage in Folge. Würde bedeuten, dass es in der Europa League zappenduster wird. Und in der Liga hat man eben auch diese Misere, dass diese Stimmung auch mal kippt. Man denkt bei Frankfurt ja als Außenstehender immer auch an diese wahnsinnige Euphorie rund um diese Mannschaft durch die Fans herangetragen. Ist das vorstellbar, dass sich da auch so ein Bild mal verändert im Laufe der Saison, wenn es dann eben mal eine ganze Weile nicht läuft?
Also, dass die Stimmung komplett kippt, das glaube ich eher nicht, weil zumindest die Fans, die schon seit vielen Jahren ins Stadion gehen, so der harte Kern, die sind, glaube ich, in erster Linie dankbar für die letzten Jahre, was sie da alles erleben durften. Und die würden das wahrscheinlich auch eher als Normalität ansehen, wenn die Eintracht mal wieder um Platz 10 oder 12 spielt. Insgesamt ist es aber natürlich schon so, wenn jetzt Frankfurt nicht in der Europa League überwintern sollte und in der Liga vielleicht an Weihnachten nur 10., 11., 12. ist, dass dann irgendwo so ein bisschen der Stecker gezogen wird, weil diese riesige Welle der Euphorie, die man tatsächlich in Frankfurt, nach um Frankfurt herum, eigentlich seit diesem Pokalsieg spürt, die würde dann natürlich mit einem Mal abebben. Ja, also das sind schon sehr wichtige Wochen und auch, ja, jetzt sage ich das Wort selbst, wegweisende Wochen. Ja, es ist ja eben nicht das eine wegweisende Spiel, aber es sind vielleicht wegweisende Wochen jetzt bis Weihnachten, weil es natürlich schon wichtig sein wird, dass man in Europa überwintert, dass die Fans da weiter träumen dürfen von der K.O.-Phase, von vielleicht einigen tollen Reisen. Ja. Und in der Liga, dass man da zumindest eine Schlagdistanz ist zu den internationalen Plätzen, ja, dass man da nicht irgendwie plötzlich 7, 8 Punkte hinten dran ist und am Ende dann mit 22 Punkten irgendwo im Mittelfeld rumkrebst, sondern ja, ich sag mal, wenn die Mannschaft noch 3 Spiele gewinnt, ich glaube, dann wären es 26 Punkte, dann wäre man sicherlich in Schlagdistanz und ja, wenn man es dann noch schafft, in der Europa League wieder Lüttich zu überholen, dann ist das ein super Jahr gewesen und dann wird jeder glücklich Weihnachten feiern und dann wird auch diese Euphorie weitergehen.
Gucken wir mal, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Wir werden das alles natürlich auch dank deiner Artikel beim Kicker weiter verfolgen und ich verspreche dir hiermit eins, Julian, wenn ich demnächst bei meinen DAZN-Chefs so eine Sportgerichtssendung pitchen werde, so also nach à la Barbara Salisch, dann komme ich auf dich zurück und nehme dich als Berater mit ins Boot.
Sehr gerne.
Vielen lieben Dank, mach dir eine schöne Woche, wir hören dich demnächst wieder. Okay. Ciao, ciao.
Mach's gut, Männer, ciao.
Hört ihr das? So klingt übrigens bei Alexander Schlüter zu Hause eine Kaffeetasse, wenn sie nicht mehr mit Kaffee befüllt werden kann, weil der Kaffee leer ist. Nicht so ein romantisches Geräusch. Aber werde ich irgendwie aufarbeiten können, denn wir sind ja gleich durch mit dieser Folge. Benni, ein Thema haben wir noch, das Managerspiel. Wir haben es beide jetzt ein bisschen negativ angekündigt, zumindest aus persönlicher Sicht. Du machst die App auf, ich mache die App auf.
Ja, nachdem also
das in der vergangenen Woche ja schon so mies lief.
Ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe ein paar Kölner in der Mannschaft, ich habe Julian Weigel und Paco Alcácer in der Mannschaft. Also das, ich kann, ach du Herr Jemine.
Ich habe eine ganz interessante Info für euch, für all diejenigen, die auch das Kicker-Manager-Spiel spielen. Vielleicht wusstet ihr es noch nicht, aber ich kann nach diesem Spieltag sagen, man kann auch Minuspunkte holen.
Na, wie fährst du?
Ich habe -5 Punkte geholt.
Okay, ich bin leicht besser. Ich habe 2 Punkte geholt. Ich habe es aber tatsächlich auch hinbekommen mit den Torschützen Joao Victor vom VfL Wolfsburg, der 8 Punkte geholt hat, und Streli Mamba 25 Punkte auf der Bank zu lassen.
Ja, auch eine Stärke. Ich habe Castells draußen gelassen. Schlager ist tatsächlich zurück. Xaver Schlager darf demnächst wieder Punkte holen. Es ist allerdings auch bitter nötig, weil ich, also wirklich, ich hatte doch mal so ein Zwischenhoch. Jetzt ist das alles wieder miserabel. Paciencia Minuspunkte, Skov Minuspunkte, Grujic Minuspunkte. Eieiei,
es gibt
da
nur,
muss ich auch noch mal rangehen.
Es gibt nur einen einzigen in unserer DAZN-Liga, der weniger Punkte geholt hat als du. Aber einen gibt's. Aber Jan Platte zum Beispiel ist auch in deinem Umfeld mit -1 und ich bin auf der 45 von 51. Also wir sind aktuell so absolut, was die Spieltagswertung angeht, quasi im Abstiegskampf. Jetzt gucke ich mal hier in die allgemeine Wertung rein. Alex Schlüter dürfte ja da nach unten gepurzelt sein jetzt ein bisschen. Wo ist er denn da? Auf der 29 und ich auf der 25. Also wir sind in unserer Liga nicht mal, doch ich bin genau Mittelmaß und du bist leicht unter Mittelmaß.
Das muss wieder besser werden. Es war doch zwischendurch alles so ordentlich. Ich spreche da von richtungsweisenden Wochen. In den nächsten Spieltagen muss wieder ein bisschen mehr passieren, aber ich zähle einfach mal auf meine Wolfsburger, die sind eigentlich gut in die Saison.
Mir reicht eigentlich, dass ich 2 Punkte vor Jonas Hummels bin, alles andere, also ich orientiere mich eigentlich in dieser Liga nur daran, dass du und Jonas Hummels hinter mir seid.
Ja, spricht auch nicht zwingend für dein Leben. Jetzt starten wir mal in diesen Tag. Es ist mittlerweile, noch ganz Mittag haben wir nicht erreicht. Schön, dass wir das alles quasi in diesem Delirium unserer morgendlichen Müdigkeit hinbekommen haben. Also ich hoffe zumindest, es war halbwegs auszuhalten. Danke nochmal an Rufen Schröder. Danke an Julian Franzke. In der nächsten Woche bist du wahrscheinlich sogar mal wieder in München. Da können wir uns dann auch mal wieder von Angesicht zu Angesicht unterhalten. Soll ja auch schön sein, habe ich gehört. Mhm. Bin gespannt, ob du neue Frisuren oder so trägst. Ich habe dich lange nicht gesehen. Aber
ich habe tatsächlich letztens darüber nachgedacht, weil ich auch so darüber nachgedacht habe, auch bei dir im Übrigen, welchem Fußballer du von der Art, wie du spielst, am ähnlichsten bist, auch von deiner Statur her. Und dann habe ich bei mir darüber nachgedacht und mir sind nur Spieler eingefallen, die so ähnlich aussehen wie ich, also auch keine Haare auf dem Kopf haben. Ich bin dann zu der Erkenntnis gekommen, dass ich eine Mischung bin aus Nemanja Vidic, Per Kluge und Carsten Janker.
Ja, aber von der Art zu spielen ist das doch völliger Quatsch.
Nee, das war jetzt eher so aussehensmäßig, weil mir sind nur Spieler eingefallen, die halt keine Haare auf dem Kopf haben. So. Fällt dir sofort ad hoc ein Fußballspieler ein, dem du mit deiner Art, wie du Fußball spielst, du bist ja relativ groß, warst, glaube ich, zentraler Mittelfeldspieler, sehr langsam, dem du ähnelst?
Tim Borowski.
Oh, das ist gut. Das ist gut.
Aber ich habe doch tatsächlich, also während der Uni-Zeit habe ich mir auch mal so mehrere Wochen eine Auszeit genommen, über diese Frage nachzudenken. Und die Antwort ist Tim Borowski. Da kamen wir immerhin beim klaren Ergebnis raus. Ob es wirklich einen psychologischen Trainereffekt gibt oder nicht, das konnten wir jetzt nicht endgültig mit Rufen Schröder klären, aber hoffentlich seid ihr ein bisschen schlauer geworden. Wie gesagt, Dankeschön, dass die Jungs mit dabei waren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auf #KMD-Podcast auf den sozialen Medien auch wieder ein bisschen Beteiligung zeigt. Das habt ihr in den letzten Wochen ja schon wunderbar gemacht. Also lasst ein Like da, matcht uns bei Tinder und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Kicker meets DAZN mit Benni und Alex.
Tschüss, macht's gut.
Das war Kicker meets DAZN, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benni Zander.